Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Messebesucherinnen und Messebesucher, Sie sind in der Halle Umwelt konkret und wir machen heute am vierten Tag die vierte Podiumsdiskussion mit Vertretern aus der Region, also aus den drei Landkreisen. Das ist einmal Eichstätt im Norden und dann Neuburg-Schrobenhausen im Westen und Landkreis Pfaffenhofen eher ein bisschen östlicher gelegen und dann die kreisfreie Stadt Ingolstadt. Also wir haben vier Großkommunen in der Kommune oder in der Region 10 und die sind immer hier am Podium vertreten und zwar einmal mit der Wissenschaft, mit der Politik natürlich und mit der Wirtschaft. Und so ist es heute auch und wir hoffen, Sie finden ein bisschen Interesse. Also vierte Podiumsdiskussion, wir haben gesprochen über Nachhaltigkeit, wir haben gesprochen über Energie, wir haben gesprochen über Digitalisierung und heute geht es mit einem Wort um den Abfall. Und der Abfall betrifft Sie alle. Ich denke, Sie haben eine Mülltonne zu Hause und die Frage ist, was kommt da rein und kommt da das Richtige rein und reichen die Mülltonnen aus oder brauchen wir noch mehr? Und was machen wir mit dem Zeugs, das da nicht rein soll? Und wie trennen die Leute und wie schaut es mit dem Recycling aus? Und wie ist das Ganze klimatisch zu sehen und vom Artenschutz her? Also ein hochbrisantes Thema und da freuen wir uns schon drauf. Wir haben natürlich hier die ganze Region wieder vertreten, die Wirtschaft und die Politik, das wird auch vorgestellt. Und zwar von unserem Moderator Bernhard Mahler. Den kennen Sie vielleicht, wenn Sie Radio In hören. Dann haben Sie ihn früher regelmäßig jeden Tag gehört, aber jetzt hören Sie nur noch Samstag. Weil er hat einen anderen Beruf, Hauptberuf gewählt. Er ist jetzt Pressereferent der Stadt Neuburg. Und wenn Sie kommunalpolitisch oder irgendwie unterwegs sind und brauchen Sie einmal einen Pressesprecher, wenn er zu buchen ist, dann müssen Sie ihn verpflichten. Dann brauchen Sie nichts mehr arbeiten. Weil er wird es so vertreten, dass jeder den Eindruck hat, Sie sind der beste Mann. Der Bernhard Mahler hat nur eine Schwäche, er neigt zur Wahrheit. Also es interessiert ihn, um was es da geht. Und wenn Sie nichts arbeiten, dann kann er sich auch auf Dauer nicht gut vertreten. Also er wird bei uns auch zur Wahrheit neigen. Wir haben ihn am Freitag schon erlebt und wir sind gespannt, wie er die Fragen heute stellt zum Abfall und zum Recycling und was ich heute so gesagt habe. Vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit. Wir haben auch ein paar Stühle da. Irgendjemand muss anfangen. Wir haben schon zwei Treue. Das eine ist der Herr Schaus. Der ist natürlich Messeveranstalter. Ja, das gilt fast nicht, Herr Schaus. Ich kann Sie nicht als interessierten Besucher, weil Sie sind natürlich interessiert, ob wir uns anständig aufführen als Messeveranstalter, ist klar. Aber da ist noch eine Manchingerin, eine Bürgerin und vielleicht schließen Sie sich an und kommen Sie mit dazu im Laufe des Gesprächs. Es wird so interessant, haben wir gesagt, selbst wenn keiner Platz nimmt, wir reden auch zu viert untereinander, weil uns das interessiert. Was hat der andere jeweils für eine Meinung zum Abfall? Herr Mahler, ich darf Ihnen das Wort geben. Bitte schön.
Besser kann man es nicht machen. Vielen Dank an unseren Landrat Martin Wolf. Vielen Dank für die Einführung in diese Runde. Und wir müssen ohnehin mal mit der Geschäftsführung im Sender reden, ob wir nicht einmal gemeinsam eine Sendung machen wollen. Das würde sich, glaube ich, ganz gut ergänzen mit uns beiden. Also, starten wir in die Runde. Meine Damen und Herren, grüß Gott und herzlich willkommen. Darf auch die noch herzlich einladen, die vielleicht jetzt gerade zur Tür reinkommen, die Lust haben, mit Platz zu nehmen. Also, das funktioniert ohne weiteres. Nehmen sich ein paar Minuten Zeit und lauschen Sie uns und machen Sie auch gerne mit, denn wir werden noch eine offene Fragerunde natürlich mit dazugeben, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das interessiert mich, ich komme gerne mit dazu. Bitte, nehmen Sie Platz, kommen Sie ein paar Minuten zu uns und wir beschäftigen uns jetzt in den nächsten Minuten mit dem spannenden Thema, zum einen Abfallwirtschaft, wir werden uns mit den Ressourcen natürlich auch auseinandersetzen und mit den Rohstoffen an sich, die wir zur Verfügung haben, die wir zum tagtäglichen Leben brauchen. Das tun wir am finalen Tag. Der Herr Schaus sitzt zufrieden auf dem Stuhl und sagt sich, das hat sich rentiert und zwar rentiert für die Menschen in der Region. Diese Umwelt konkret ist seine Idee, das sollte oben drauf kommen und ich glaube, er hat wieder mal bewiesen, dass er am Puls der Zeit ist und nach einem Vierteljahrhundert nächstes Jahr, 25 Jahre Gewerbemesse, beweist er uns in diesem Jahr immer noch, dass er agil ist, dass er dran ist an den Themen der Zeit und deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle schon mal zur Umwelt konkret, die, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, ein echter Erfolg in diesem Jahr war. Darf man auch gerne applaudieren. Vielen Dank, Herr Schaus. Wir haben eine spannende Runde da und am Freitag, der Herr Wolf hat es gesagt, war es auch schon eine sehr, sehr spannende Runde, die mir wirklich Freude gemacht hat. Es ging um die Energie, ein spannendes Thema, denn alle, wir verbrauchen Energie, wir brauchen die Energie. Nur gibt es da halt gewaltige Unterschiede, haben wir gelernt, zwischen einem Amerikaner mit einem CO2-Ausstoß von 18 Tonnen und dann künftig einem Bürger hoffentlich im Landkreis Pfaffenhofen, wo man von 6 auf 2,5, 3 Tonnen runterkommen will. Und das sind natürlich immense Zahlen. Aber bevor wir dazu jetzt gleich kommen und uns damit beschäftigen wollen, stelle ich Ihnen jetzt erstmal die Runde vor. Natürlich, einen, den man nicht vorstellen muss, ist eben der Schirmherr der Veranstaltung, Umweltkonkret, wenn es ein Thema gibt, das ihn wirklich drängt, auch in diesem Jahr, da werden wir nochmal drüber sprechen müssen, dann ist es Landrat Martin Wolf. Herzlich willkommen in dieser Runde zum finalen Tag. Wir haben bei uns Dr. Rupert Ebner, Leiter des Referats Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt. Und wir haben am Freitag ebenfalls schon spannend diskutiert, werden uns heute auch mit der Abfallwirtschaft auseinandersetzen und insbesondere auch mit dem Thema Ernährung. Und wenn ich an die Ernährung und Verpackung denke, da wird es mir ganz schwindelig, ehrlich gesagt. Auch das werden wir heute ansprechen müssen. Wir freuen uns sehr. Neben mir Platz genommen hat Peter Meissner. Er ist Geschäftsführer der Elogplan GmbH in der Büchelgruppe. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Da haben wir den Fachmann, wenn es um die Entsorgung geht. Und einen zweiten mit dazu, Dr. Dominik Deinzer. Er ist Geschäftsführer der GSB. Ein Begriff, der uns natürlich allen was sagt, aber wo wir auch gleich nochmal aufklären, was steckt denn eigentlich hinter der GSB? Was wird denn da tatsächlich getan? Wie kann man hier der Entsorgung natürlich auch noch Gutes tun, beziehungsweise das vernünftig und nachhaltig auch machen. Das ist die Runde und wir wollen starten. Und Herr Wolf, jetzt wollen wir gleich mal starten mit einem ganz schwierigen Spagat. Übergreifend nochmal, wie schwierig ist es denn tatsächlich, Sie sind bewusst Schirmherr dieser Veranstaltung, den Menschen die Notwendigkeit des Handelns auch jetzt gerne auch in der Abfallwirtschaft näher zu bringen und gleichzeitig zu sagen, uns geht's gut, unser Wohlstandsniveau wollen wir natürlich erhalten, aber Leute, wir müssen was tun. Sind die Menschen bei Ihnen im Landkreis bereit, etwas zu tun? Was ist Ihre Wahrnehmung dazu?
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also im Vier-Augen-Gespräch hat man immer den Eindruck, sind die Menschen sehr einsichtig und auch sehr bereit, sich zu verändern. Aber in der Masse dann sagen die Bürgerinnen und Bürger, ja, ich kann sowieso die Welt nicht ändern oder nicht verbessern. Und der Nachbar macht auch nichts. Und es gab immer schwierige Zeiten und ganz so schwierig wird es schon nicht werden. Und über Umwelt haben wir ja schon 3, 4, 5 Jahrzehnte gesprochen. Wenn man schaut, das Bayerische Umweltministerium ist Anfang der 70er gegründet worden. Und seitdem diskutieren wir darüber, weil jeder Umweltminister die Themen macht. Und jetzt stellen wir fest, wir kommen bei einigen Themen jetzt an Punkte, wo sich wirklich was ändern muss und wo sichtbar wird, was wir bisher gemacht haben, reicht nicht aus. Und das ist schwer mit den Menschen zu vereinbaren. Viele begegnen mir dann doch auch in der Gruppe vor allen Dingen. Einer gibt dem anderen da das Wort. Es gab immer schwierige Zeiten. Ja, und jetzt haben wir halt wieder mal schwierige. Und was soll diese Katastrophenstimmung so ungefähr? Und als Politiker musst du auch ein bisschen Optimist sein und Optimismus verstreuen. Und da kommt man dann selbst auch ins Grübeln. Ist man denn eigentlich noch richtig aufgestellt?
Die Frage ist, darf man denn die Wahrheiten ansprechen, wenn sie auch mal negativer Art sind? Und ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Kampagne, Ihrer Initiative, die Sie jetzt ergriffen haben bei sich im Kreistag, wo es auch darum geht, wir haben es am Freitag schon mal kurz angesprochen, einen Maßnahmenkatalog aufzustellen, um wirklich aktiv zu handeln. Und vielleicht können Sie uns da nochmal einen Einblick geben, was denn da in diesem Jahr ganz Besonderes ansteht. Ich sage nur Stichwort, alle 4 Wochen muss was passieren.
Ja, wir haben im Kreistag ein Konzept beschlossen. Da bin ich sehr froh, dass das zumindest dann durchgegangen ist, dass wir für die Menschen in jedem Monat ein Projekt machen wollen, das die Menschen im Landkreis unmittelbar persönlich berührt und zum Nachdenken bringt. So nach dem Motto, aha, ich muss mein Verhalten ändern. Also ich will nicht darüber diskutieren, ob 13% Photovoltaik in der einen Gemeinde schlechter ist wie die 17, die andere Gemeinde hat. Das müssen die selber ausmachen und dass man natürlich immer was machen muss in der öffentlichen Hand, ist klar. Aber im Grunde will ich mich jetzt darum kümmern, dass wir Menschen uns verändern und wir stellen fest, dass sich die Verhältnisse in der Gesellschaft auch überschlagen. Wir haben noch zu Jahresbeginn einen Kohlekompromiss gehabt mit Braunkohle bis 2038 wird Braunkohleabbau in Deutschland eingestellt. Und jetzt kommt die Diskussion, das ist natürlich viel zu lange, und die Grünen haben damals schon gesagt, ich bin eigentlich ein CSUler und muss jetzt nicht für andere Partei Werbung machen, aber sie haben gesagt, also 2028 würde auch genügen. Und dann hat man sich nicht auf 2028 einigen können. Und jetzt kommen diese Stimmen immer wieder, die sagen, 2038 ist natürlich viel zu lange. Und jetzt merkt man, die Gesellschaft zieht schon an. Und das ist eigentlich ganz positiv. Und wir wollen das im Landkreis eben versuchen, dass die Menschen auf die politischen Entscheidungen, die jetzt kommen, wir hören zum Beispiel den Vorschlag, ab 2030 kein Diesel, kein Benzinmotor mehr. Ja, das kommt dann so von einer politischen Fraktion. Und wir wollen die Menschen vorbereiten. Und also meine persönliche Überzeugung ist, wenn jetzt die Lage insgesamt, die Diskussion so weitergeführt wird, dann werden sich die politischen Entscheidungen auf diesem Prozess überschlagen. Das heißt, die Parteien werden einen Wettlauf damit beginnen, wer ist noch schneller und noch besser wie der andere. Und das müssen die Menschen natürlich alles aushalten. Wir.
Vielen Dank für diese Einschätzung an dieser Stelle. Da ist einer, der wirklich vorne rangeht oder vorne weggeht und was verändern will. Und ich bin gespannt, wie die Aktionen in den kommenden 12 Monaten tatsächlich auch ankommen und angenommen werden. Wir halten das auf alle Fälle natürlich im Blick. Wollen wir uns jetzt beschäftigen, meine Damen und Herren, mit dem Thema, das uns alle angeht. Wir haben alle eine Mülltonne zu Hause. Wir versuchen hoffentlich alle auch dementsprechend zu trennen. Und neben mir hat ein Mann Platz genommen, der sich mit diesem Thema beruflich hautnah auseinandersetzt. Recycling seit mehr als 25 Jahren bei unterschiedlichen Unternehmen in verantwortlicher Position. Seit 2016 jetzt, also seit 3 Jahren mit Elokplan in der Büchel Firmengruppe. Und ja, da wollen wir natürlich mal nachfragen. Herr Meissner, Sie sind gerne mit Mikro auch, Sie sind ganz nah dran an der Geschichte und die Recyclingwirtschaft, wenn wir mal ehrlich sind, ist angeschalten. Die Recyclingwirtschaft steht nicht gerade positiv im Fokus, wenn man das so sagen darf. Das heißt, ganz konkret, ist da wirklich schon alles getan? Sind wir Deutschen, wie wir das ja auch immer selbst annehmen, die wahren Recycling-Weltmeister?
Ja, positiv im Fokus. Wenn Sie sagen, wir stehen nicht positiv im Fokus, dann ist das vielleicht so zu verstehen, dass wir vor 20 Jahren, vor 15 Jahren viele Themen hatten, die uns abfallwirtschaftlich umgetrieben haben. Da war die Pfandpflicht, da war die Verpackungsentsorgung, da war der Elektronikschrott und vieles ist in den 90er und auch in den Nullerjahren in Deutschland ja gesetzlich geregelt worden. Und man hat schon den Eindruck, dass sowohl in der Politik, in der Umweltpolitik vielleicht auch speziell, aber natürlich auch bei den Bürgern, da eine gewisse Ermüdungserscheinung entstanden ist und heute ganz andere Themen im Blickpunkt stehen. Klimawandel, CO2 natürlich, neue Mobilitätslösungen. Und trotzdem glaube ich, wir müssen das Thema Abfall, letztlich sind das ja Ressourcen für morgen. Und wenn Sie immer sagen, jeder hat die Mülltonne zu Hause, so ist genau das Bild, was ja viele haben. Wir haben Müll, da wird entsorgt und da wird irgendwas damit gemacht. Am besten noch in eine Verbrennungsanlage gefahren. Und viel mehr bekommen Leute, die sich nicht detailliert damit beschäftigen, oftmals gar nicht mehr mit. Das funktioniert. Und die Medien haben ja über Jahre auch gesagt, wir sind Recycling-Weltmeister. Und das hat auch sicherlich eine Zeit gestimmt. Aber heute haben wir ganz andere Herausforderungen. Die Kunststoffdiskussion, die zu uns, man möchte schon sagen, in einem doppelten Bildsinne herüberschwappt. Die Kunststoffdiskussion, Mikroplastik, Kunststoffe im Meer, führt natürlich letztlich zu wichtigen Fragen. Wie wollen wir denn Kunststoffe, die unser Leben prägen, zukünftig erfassen und recyceln? Da sind wir noch lange nicht am Ende. Was passiert in einer Boomregion wie in der Region 10 mit enormer Bautätigkeit, mit den vielen Bauabfällen? Geht es zukünftig nur um die Verfüllung oder um die Deponierung dieser Bauabfälle? Oder muss man nicht mit diesen Rohstoffen mehr tun, wenn wir ressourceneffizient arbeiten wollen? Ja, bis hin zu Themen, die auch in den Landkreisen eine Rolle spielen. Bioabfälle müssen wir intensiv erfassen, weil sie ein hervorragender Energieträger sind für eine Energiewende und häufig auch ein bisschen unterschätzt werden. Und deswegen meine ich, wir müssen der Abfallwirtschaft wieder ein positiveres Image geben, weil da noch unheimlich viel Potenzial für unsere Umwelt drin steckt.
Jetzt ist es tatsächlich so, und da bitte ich Sie natürlich auch um ein ehrliches Wort, dass man den Blick natürlich auf Deutschland wirft und womöglich vom Recycling-Weltmeister spricht. Aber meine Damen und Herren, eins ist ganz klar, und das werden Sie mir wahrscheinlich bestätigen, wenn man so drüber nachdenkt und sich mal einen Globus zur Hand nimmt und mal schaut, wie groß Deutschland ist und wie groß letztlich die Welt ist. Und wenn man sich die großen Müllproduzenten anschaut, ich war letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in Amerika, in New York, da hat mir sehr gefallen, war sehr beeindruckt, aber was mir unfassbar seltsam vorgekommen ist und geradezu verstörend, war dort der Umgang mit dem Thema Müll, der sich in einer ganz anderen Dimension abspielt. Wie würden Sie auf eine Argumentation antworten, wenn man sagt, Leute, was wir da machen, ist zwar ganz nett, aber wenn wir uns die ganze Welt anschauen, dann ist das eigentlich ein Blödsinn, was wir hier treiben. Wie würden Sie dem entgegnen und sagen, nee, das ist wichtig, was wir da tun?
Also ich glaube, das Thema hat zwei Facetten. Zum einen dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, wenn wir die Kunststofffolie aus dem Supermarkt entfernen oder das Einwegbesteck entfernen, dass die Welt damit gerettet wird. Sie haben das gesagt in New York, Sie können auch in Europa, in den südlichen Ländern unterwegs sein. Sie stellen dort fest, dass Müllmengen entstehen, vor allen Dingen Verpackungsmengen, die auch heute noch trotz EU und trotz EU-weiter Regelungen in großen Mengen ins Mittelmeer gespült werden und eben nicht entsorgt oder nicht recycelt werden. Und deswegen muss man immer auch so den Blick ein bisschen in die Welt richten und nicht nur sagen, wir tun hier auf unserer grünen Insel alles. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings auch, dass nur wenn wir mit diesen Projekten beginnen, wenn wir tatsächlich was tun, vielleicht auch die entsprechenden Technologien dafür entwickeln, dass es dann gelingt, auch in anderen Teilen der Welt dieses Müllproblem zu lösen. Denn das haben wir jetzt schon festgestellt. Das Müllproblem, vor allem das Kunststoffproblem, ist ein weltweites. Das ist kein regionales mehr. Und das können wir auch regional nicht lösen.
Wenn sich einer mit dem Thema Ernährung beschäftigt, dann ist es Dr. Ebner. Er ist da ganz nah dran, zum Beispiel auch an der Slow-Food-Bewegung. Also er macht sich Gedanken, wo kommt unser Essen her? Wie gehen wir damit um? Aber da spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle auch die Verpackung. Und ich persönlich habe da schon den Eindruck, dass wir da eine Richtung eingeschlagen haben, die aber auch gefordert wird offenbar von den Kunden, wenn wir heute im Discounter oder auch im normalen Lebensmittelmarkt unterwegs sind. Da ist alles verpackt. Da ist selbst die Gurke noch in eine Folie eingeschweißt und da ist alles wirklich komplett in Plastik. Auch die Wurst, die wir uns kaufen. Wie schätzen Sie die Situation ein, Herr Dr. Edmer? Wie haben Sie das die letzten Jahre miterlebt?
Ja, also ich habe ja diese Arbeit erst vor ein bisschen mehr wie 4 Jahren aufgenommen und da war die Plastiktüte schon auch kritisch in der Welt, aber so richtig bewegt hat sich da noch nichts. Ja. Und dann wollte ich das gleich mal als erste Maßnahme in meinem neuen Amt durchsetzen, so eine nachhaltige Tasche für Ingolstadt. Wir haben dann ein bisschen schwieriges Thema gewählt. Meine Mitarbeiter haben gesagt, das sei toll, wenn wir draufschreiben, nimm mich. Meine Partei hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Ja. Also deswegen war das nicht so ganz einfach und wir haben uns aber damit gründlich beschäftigt. Und haben zum Beispiel festgestellt, dass diese Baumwolltasche, die jeder so meint, die sei super ökologisch, vom CO2-Fußabdruck gar nicht so toll sei, sondern die recycelte Tasche aus Materialien, die die Firma Bücher gesammelt hat, hat einen wesentlich besseren CO2-Fußabdruck wie eine Baumwolltasche. Und uns hat dann praktisch in dieser Diskussion die Realität überholt, weil die Europäische Union eben auf dem Gebiet doch ziemlich aktiv tätig wurde und heute gibt es keinen Supermarkt mehr in Ingolstadt, der zum Beispiel eine Plastiktasche frei abgibt. Also kann man sagen, jetzt wirklich gerade auch jemand mit meinem Hintergrund, es gibt schon Dinge, die sich bewegen und wo man sich wirklich drüber freuen kann. Die nächste Sache ist ja, wo wir auch aktiv waren, wir haben unsere Taxler zum Beispiel mit Mehrweg-Kaffeebecher ausgestattet. Und da war auch ganz am Anfang diese Münchner Startup Recap, ja, die inzwischen deutschlandweit, also ich war vor kurzem in Rostock und da sehe ich den Recap. Ja. Leider ist es mir in Ingolstadt noch nicht gelungen, die Baristas, und vielleicht horchen ein paar zu oder vielleicht schreibt so jemand in der Zeitung, sie schaffen einfach den Sprung nicht, die paar Mark auszugeben, damit man sich in das System einkaufen kann. Und öffentliche Mittel habe ich halt keine. Ja. Also, und der nächste Sprung ist, wenn Sie heute in der Metzgerei am Mittag gehen, gerade vorher ist einer der großen Ingolstädter Filialistenbäcker vorbeigegangen, der ist nicht zum Stand gekommen, dann wird hier permanent Essen in Plastikfolie mit Alu eingeschweißt. Gerade prüft der Bundesverband für diese Ernährungsgeschichten, dass eben die Frage, ob man bestimmte Gefäße abgeben kann und dann sein Mittagessen, das man vielleicht im alten Teiler nach Hause bringt oder so, eben da reinfüllen kann. Da gibt es große hygienische Fragen. Beim Kaffee ist es uns gelungen. Wir hoffen, dass in 2-3 Jahren das auch in jeder Metzgerei der Normalfall ist, dass diese Maschine, die eben dieses Essen einschweißt, verschwindet, sondern man eben diesen Teil rüberreicht oder eines bekommt und eben dann beim nächsten Mal wieder mitbringt. Ja, also da geht was nach vorne und ganz aktuell, Sie haben ja das Slow Food erwähnt und wir haben ja auch unsere eigene Messe in Stuttgart, Messe des guten Geschmacks. Und da gibt es eine Firma, die inzwischen wirklich hoch erfolgreich ist, die Firma Tütle. Ja, also das ist die Papiertasche mit wirklich glaubwürdigsten CO2-Fußabdruck, kann jeder mal googeln. und die werden in den nächsten Wochen, und das ist ja nur eines der größten Probleme, gerade im Metzgerei- und im Gemüsebereich, die werden in den nächsten Wochen eine Papierfolie auf den Markt bringen, die auf der einen Seite mit Dingen, die die Bienen produzieren, beschichtet ist, die antimikrobiell wirksam ist, sodass auch in allernächster Zeit die Plastikfolie aus der Metzgertheke verschwinden kann. Also die Dinge entwickeln sich wirklich rasend schnell und ich bin ja sowieso Optimist, also hier geht schon was. Ja.
Eine Zahl, die mich in der Vorbereitung sehr beeindruckt hat, auch gerne offen gefragt an die Runde ist, gerne auch berichtigt, wenn ich da falsch liege, aber ich habe gelesen, dass 10 Flüsse auf dieser Welt rund 90% des Plastikmülls in die Meere befördern. Das sind keine Flüsse, die bei uns irgendwo durch die Landschaft fließen, sondern natürlich weltweit unterwegs sind. Und das ist natürlich schon eine Zahl, die mich schwer beeindruckt. Und da wäre die Frage natürlich, sollen wir jetzt den Ländern oder müssen wir sogar den Ländern helfen, mit unserer Technik zu Rande zu kommen, damit das nicht weiter passiert? Ist das unsere Aufgabe oder können wir das gar nicht weltweit lösen? Was meinen Sie?
Also der Herr Landrat Wolf hat ja bei dem letzten Termin schon zu dem Thema Stellung genommen und ich kann nur sagen, das sind wir wirklich deckungsgleich. Er hat gesagt, es muss Länder geben, die Technologie, die den gesellschaftlichen Rahmen haben, die in solchen Dingen voranschreiten. Und auch wenn der Rhein jetzt vielleicht weltweit nur relativ gut abschneidet oder die Donau, zumindest auf unserer Seite, nichtsdestotrotz haben wir die Verpflichtung und die Möglichkeiten, hier was zu tun. Und dass es so wenig Flüsse sind, ich kann nur jedem mal empfehlen, zu schauen, wie Nordamerika, was Entwässerung angeht, der ganze östliche Teil Nordamerikas, es geht halt alles in den Mississippi. 2/3 Nordamerikas landen im Mississippi und im Golf von Mexiko. Also damit sind, oder das kann man ja weitermachen mit dem Nil in Nordafrika oder in China mit dem Yangtze. Also dass es nur 10 Flüsse sind, weil die Menschheit wohnt halt nun mal entweder an der Küste oder an Flüssen, weil das Wasser für uns halt die wichtigste Lebensgrundlage ist. Also das, nichtsdestotrotz, mir geht es auch um die Schutte in Ingolstadt.
Ja klar, logisch. Lokal dann eben auch, das, was wir unmittelbar beeinflussen können. Herr Meissner, gleich direkt dazu.
Es gibt ja sehr, sehr seriöse Untersuchungen in den letzten Jahren. Wo kommt denn der Kunststoff in den Meeren eigentlich her? Was ist das für ein Kunststoff? Und neben den Verpackungen der Lebensmittel ist eine Fraktion, das ist die zweitgrößte Fraktion, das sind die Getränkeverpackungen. Und die Getränkeverpackungen nehmen weltweit enorm zu. Das hat was mit Convenience-Gründen zu tun in diesen Ländern, die über diese Möglichkeit jahrelang nicht verfügten. Aber die PET-Flasche landet eben immer in Ländern, die kein Pfandsystem haben und die auch keine funktionierende Entsorgung haben in den Flüssen. Und ich bin selber viel in der Welt unterwegs und schaue mir das immer wieder an und bin entsetzt, mit welchen Mengen heutzutage PET-Flaschen in der Landschaft landen, wo einfach die klare Forderung sein muss, dass nicht nur in Deutschland und in 5, 6 anderen Ländern Europas, wir brauchen eine Pfandpflicht für dieses Thema PET-Flasche. Weil das einer der größten Umweltverschmutzer ist, wenn es um den Kunststoffeintrag in die Meere geht und natürlich auch hervorragend weitergetragen wird und auch nicht so schnell zerfällt wie vielleicht eine Kunststofffolie. Das nur mal als Beispiel. Und wir müssen sicherlich überlegen, ob wir Entwicklungshilfe durchaus auch so verstehen, dass wir in manchen Ländern, die über keine funktionierende Abfallentsorgung verfügen, dafür mit Sorge tragen als Industrienation, dort eine funktionierende Entsorgung aufzubauen. Denn es ist 10-mal besser, den Abfall gar nicht erst ins Meer zu spülen, als ihn irgendwann dann zu versuchen, aus dem Meer wieder herauszufischen, was aus meiner Sicht ohnehin eine gewisse Augenwischerei ist, weil das ist eigentlich eine Aufgabe, die man nicht bewältigen kann. Das müssen wir an Land lösen. Und da müssen wir auch in unserer eigenen Region anfangen, denn auch wenn ich hier bei uns in der Region gehe, Herr Ebner sagt es, auch in unseren Flüssen landet viel zu viel Kunststoff und landen auch noch viel zu viel Verpackungen, die da definitiv nicht hingehören.
Tatsächlich, hätte ich es nicht gedacht, ist das tatsächlich auch ein Problem, das uns mit betrifft. Klar, es gibt natürlich auch die Vermüllung von Menschen, die nicht in der Lage sind, den nächsten Abfalleimer zu benutzen. Aber dass das eine Rolle spielt, war mir bis dato auch nicht bewusst. Vielen Dank für diese Einschätzung an dieser Stelle. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch gerne Herrn Dr. Deinzer mit ins Gespräch bringen, als Vertreter, Geschäftsführer der GSB und damit in einem Unternehmen zuständig für die Entsorgung von gefährlichem Abfall. Da gehen wir jetzt mal in eine ganz andere Liga, in eine Geschichte, die uns Normalbürger im Alltag nicht betrifft, aber Sie bringen mit der GSB auf 45 Jahre Erfahrung und 10 Millionen Tonnen Entsorgungsleistung zurück. Jetzt geben Sie uns ganz kurz einen Überblick zur GSB. Was wird denn tatsächlich bei Ihnen bewerkstelligt?
Ja, also die Aufgabe der GSB ist quasi am Ende der Verwertungskette in der Abfallwirtschaft dafür zu sorgen, dass die gefährlichen Industrieabfälle aus der Produktion, aus dem Gewerbe umweltverträglich, ressourcenschonend und vor allem sicher entsorgt werden. Also wir beschäftigen uns nicht mit Hausmüll oder biogenen Abfall, sondern nur mit den gefährlichen Abfällen aus der Industrieproduktion. Und das, denke ich, ist also schon ein wichtiges Element, damit die Abfallwirtschaft in Bayern so gut klappt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, hat sich da in den letzten Jahren auch was verändert? Haben sich da die Auflagen erhöht? Haben Sie festgestellt, okay, da kommt viel mehr auf uns zu, weil natürlich auch der Wirtschaft es sehr, sehr gut geht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie haben sich die Zeiten da gedreht?
Das ist ein sehr gutes Stichwort und es sind hier einige Aspekte auch schon gefallen, die uns sehr beschäftigen. Wir sind mittendrin oder etwas vielleicht am Ende von einem Wirtschaftszyklus, der eine konjunkturelle Entwicklung mit sich gebracht hat, wie sie ja noch nie zu verzeichnen gewesen ist. Hohe Produktion bedeuten hohe Abfallmengen und gerade was uns in den letzten Jahren sehr gefordert hat, war auch die Entwicklung, dass neue Produkte auch neue Abfälle bedeuten. Und der Herr Dr. Ebner hat es gerade am Beispiel von Verpackung erklärt. Wir sind dann mit Aufgabenstellungen konfrontiert, dass Unternehmen neue Produkte entwickeln, Produktionslinien in Betrieb nehmen, die nicht sofort hundertprozentig funktionieren. Und dann fallen bei uns natürlich neue Abfälle an, mit denen wir umgehen müssen und für die wir zunächst einmal mit einer sichereren Herangehensweise auch die entsprechende Infrastruktur brauchen.
Weil es mich gerade wirklich persönlich interessiert, wie ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie zum Einkaufen gehen, wenn Sie mit der Verpackung zu tun haben, ganz privat im Lebensmittelmarkt, haben Sie da eine Veränderung festgestellt in den letzten Jahren? Mir kommt so vor, als wäre alles nochmal und nochmal verpackt. Eigentlich müssen wir noch den gegenteiligen Weg gehen.
Den Eindruck teile ich. Man kann sich bloß selber bemühen, da etwas mit dagegen zu steuern. Aber ich meine auch, dass was in Bewegung ist, dass sich was hier schon abzeichnet, weil man doch an der Supermarktkasse mehr und mehr die Leute sieht, dass sie ihre eigenen Taschen mitbringen.
Ist es, Herr Landrat Wolf, ist es Aufgabe eigentlich, wenn ich den Politiker ansprechen darf, ist es jetzt Aufgabe von uns allen, da etwas zu tun? Ist es Aufgabe der Wirtschaft alleine womöglich? Oder ist es, welche Rolle kann die Politik denn eigentlich spielen, hier auf die Menschen einzuwirken? Sehen Sie das als Ihre Aufgabe mit dazu, da aktiv darauf einzuwirken, wie die Leute mit Verpackung umgehen? Also nicht nur in der Abfallentsorgung, die Ihnen ja ohnehin obliegt.
Ja, es ist im Grunde genau mit Ihrem Eingangssatz schon zu verbinden. Es ist Aufgabe von uns allen und damit ist jeder Einzelne gemeint und jeder in seiner Rolle, die er in der Gesellschaft wahrnimmt, der Politiker genauso wie der Unternehmer und der Privatverbraucher, jeder muss seinen Beitrag leisten. Und Herr Dr. Ebner hat mich ja gerade nochmal zitiert, darf ich mich bedanken, weil Sie will natürlich auch immer gefragt werden, was können wir als Deutschland oder als Bayern insgesamt bewegen, die Welt ist so groß und wir sind nur ein kleiner Flecken, dann müssen wir schon auch einmal selbstbewusst sagen, es sind wesentliche Entwicklungen in den vergangenen Jahrhunderten von unserem Land ausgegangen und von Europa sowieso und die haben dazu geführt, dass wir insgesamt einen hohen Lebensstandard erreichen konnten und wir sollten gerade jetzt bei dieser Herausforderung nicht von vornherein schon einpacken, sondern sagen, wir sollten eigentlich die Tradition unserer Vorväter wieder aufnehmen und zu sagen, wir können auch bei einem bestimmten Thema, auch wenn wir relativ klein sind, einmal weltweit wieder die Ersten sein, aber immer nur auf die anderen zeigen, die größer sind und zu sagen, die sind noch schlechter als wir, das wird die Frage leider nicht lösen. Es kommt mir vor, wie wenn ich bei einer Tempobegrenzung in der Ortschaft sage, ich fahre 78, wo 50 ist, weil ich viele sehe, die fahren 80 und 82 und ich bin immer noch der Langsamste. So kommt mir die Argumentation vor, wenn ich sage, da brauchen wir nichts machen, weil die meisten fahren eh noch schneller. Also wir sollten einfach versuchen, und es wäre auch im Rahmen der Gesamtgesellschaft und der Politik und der Wirtschaft einfach mal gut, wenn wir bei den Zukunftsthemen als deutsches Land mal wieder auch auf die Schrittzahl achten und vorne dran wären.
Also darauf achten, wie man auch vorne weggehen kann. Gerne gleich dazu, Herr Dr. Ebner.
Also ich bin ja doch einigermaßen öffentlich wahrgenommen und ich kann nur sagen, die Besucher, die bei mir aufschlagen, aus der ganzen Welt, unter anderem aus China, die interessieren sich nicht für Autos, die interessieren sich für Umwelttechnologie. Und ich glaube, dass es auch für den Standort, für die Region 10, eine wirklich wirtschaftsfördernde Maßnahme mit nicht so großen Sprüngen nach vorne, sondern da sind wir ja schon da. Also das wäre was, wo man vielleicht gerade die Dinge, die hier strukturell sich ändern, nutzen sollte, um dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Ja? Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier ein Markt entwickelt werden könnte, gerade aufbauen, da so Firmen wie Büchel, ja, gibt ja noch andere auch, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Und wenn wir das als regionales zweites Standbein entwickeln würden, das wäre eine Zukunft für Arbeitsplätze, für Wohlstand in unserer Region und wir hätten dabei super gute Gefühle, weil, mein, Sie werden es ja hoffentlich noch ansprechen, in manchen kann man ja sowas nicht machen, ohne über PFT zu reden. Ja? Und die Technologie, die wir auf in Campus jetzt fertig haben, ja, waren ja erst vor kurzem Bürgermeister, Landräte, Kommunalpolitiker aus Karlsruhe bei uns, ja, und das waren nicht die ersten, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anfragen. Also das sind Technologien, die man von hier aus vielleicht in die Welt hinaustragen kann. Ja. Oder wenn es den normalen Abfall angeht, im Rahmen dieser europäischen Projekte, wo wir als Stadt Ingolstadt, mein Kollege Thomas Schneider steht ja da hinten, mit zum Beispiel serbischen Kommunen pflegen, ja, die schauen wirklich drauf, wie machen wir das und ja, die sehnen sich danach, Entsorgungssysteme zu entwickeln, nicht unbedingt abzukupfern. Die haben alle ihre eigene Ideen, das muss man auf Augenhöhe machen. Nicht, wir sind nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger, aber in der Diskussion auch diesen Regionen Osteuropas zu zeigen, wie es gehen könnte mit unserer Technologie, vielleicht mit den Traditionen, die die haben. Aber ich sehe hier ganz große Perspektive für unsere Region.
Also kann ich dem Herrn Ebner nur recht geben, auch von unserer Seite aus der Sonderabfallecke. Es ist ein unheimliches Interesse da. Wie funktioniert das in Bayern? Warum ist Bayern so erfolgreich? Bringt den Spagat zustande zwischen auf der einen Seite Industriestandort mit einer unheimlich hohen Wertschöpfung, auf der anderen Seite intakte Natur. In zwei Stunden ist man in den Alpen, in einer halben Stunde ist man im Alpmühltal. Wunderbare, intakte Naturrückzugsräume. Wie schafft das eine Gesellschaft, hier auch im Bereich dann Abfallwirtschaft so ein funktionierendes System aufrechtzuerhalten?
Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, Herr Meissner, das würde mich jetzt noch interessieren. Eine Ihrer Thesen ist, dass Recycling global gedacht werden muss, aber immer auch lokal gelöst werden. Das heißt, man muss sich vor Ort drum kümmern. Kann man mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen den Erfolg erreichen?
Also gerade die Abfallwirtschaft und letztlich die Recyclingwirtschaft, wir müssen eigentlich immer mehr von Recyclingwirtschaft sprechen, weniger von Abfallwirtschaft. Gerade die ist ja prädestiniert dafür, regional aktiv zu sein. Die Abfälle fallen immer regional an. Es gibt in vielen Bereichen heute schon funktionierende Stoff- und Energiekreisläufe, die aus Abfällen entstehen. Man muss also Abfall nicht zwangsläufig nur global denken, im Sinne von wir vermarkten die Rohstoffe in den anderen Teil der Welt. Ich glaube, gerade Abfallwirtschaft kann, wenn wir es schaffen, in den Regionen auch Recyclinganlagen zu bauen Und dort auf modernste Technologien zu setzen, kann sie einen enormen Beitrag leisten zu einer solch regionalen Entwicklung, wie sie Herr Wolf und Herr Ebner gerade geschildert haben. Das müssen wir aber auch unseren Bürgern, unseren Gewerbetreibenden vermitteln, dass es eben notwendig ist, wenn wir hier vorankommen wollen, dass wir solche Anlagen benötigen. Und das ist ja immer das große Spagat. Alle wollen Recycling, alle finden das auch toll, aber bitte keine Recyclinganlage in unmittelbarer Nähe. Das ist ein Problem, das haben wir in anderen Teilen der Umweltwirtschaft natürlich auch. Ja, aber gerade Recycling ist greifbar. Wir können sehen, was passiert aus diesen Abfällen. In vielen Bereichen ist das hervorragend auch darstellbar. Und unser Beitrag zum Beispiel als Firmengruppe Büchel ist, dass dort, wo wir das können, eben schon im Kindergarten, in den Schulen anfangen, das wieder in die Köpfe hineinzubringen. Und da erlebe ich selber bei den eigenen Kindern, die sind jetzt 7 und 8, die haben ein ganz anderes Verständnis zu diesem Thema, ja, wie vielleicht, ich sag mal, die Generation vor 10 oder 15 Jahren. Also ich glaube, die junge Generation, die bekommt so viel mit, dass sie vielleicht wesentlich aufgeschlossener sein wird, wieder so etwas verstärkt zuzulassen. Und diese Anlagen, diese Kapazitäten, das brauchen wir hier.
Also durchaus auch die lokale, regionale Lösung, die uns dann alle trifft. Und das haben wir auch am Freitag schon besprochen, Herr Wolf. Es trifft uns dann doch alle in irgendeiner Weise. Und wir werden es sehen, wir werden es selbst erleben und wir werden es auch vor der Haustüre haben. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ein Aspekt, apropos in die Köpfe reinbringen, der mich noch interessiert, Herr Dr. Ebner, das ist das Thema Reparieren. Das hat mich noch tatsächlich bewegt, denn ich kann mich wunderbar erinnern an die Zeit, als man sein Fernsehgerät zum Beispiel, wenn es kaputt war, noch zum Reparieren gebracht hat. Ich habe so den Eindruck, als würde man heute diese technischen Geräte ohnehin nur noch schwer verstehen und wenn, dann schon gar nicht zum Reparieren bringen, denn es gibt ja unglaublich tolle Angebote für ein neues Gerät, wo wir uns dann wieder mit eindecken dürfen. Und da gibt es jetzt so tolle Geschichten wie Reparaturcafés, wo sich Menschen wirklich mal wieder hinsetzen und sich mit einem Toaster beschäftigen oder mit einem Fahrrad und sagen, wir können das reparieren, man muss es nicht wegschmeißen. Ist das auch ein Weg, den wir gehen sollten, mal wieder zu überlegen, wie kann man denn was wieder instand setzen?
Also diese Idee, da bin ich ja auch sehr glücklich drüber, die haben wir in Ingolstadt wirklich umgesetzt. Also in unserem Neuburger Kasten, alle 4 Wochen gibt es ein Reparaturcafé. Bezaubernde ältere Herren, die handwerklich fantastisch sind, ja, zeigen da Menschen, wie man einen Föhn, ich selber mit einem Föhn dort gewesen, ja, der wieder wunderbar geht. Also das ist natürlich ein zartes Pflänzlein. Der Mentor dieser Bewegung, glaube Schritte heißt er, ja, der hat damals, wie man das erste Reparaturcafé organisiert hat, bei mir übernachtet. Also das ist natürlich, würde ich mal sagen, jetzt vom Volumen her noch nichts, wo wirklich substanziell was bringt. Es geht halt um die Köpfe und es wird gerade so Menschen, die der Partei angehören, der ich jetzt angehöre, ja immer vorgeworfen, ihr wollt alles regulieren. Ja? Aber wenn es Verbrauchsgüter gibt, in die systematisch Technologie eingebaut wird, dass sie nach 2 Jahren kaputt gehen, dann finde ich das moralisch einfach unanständig. Ja, dann finde ich das einfach unanständig. Und dann glauben Sie mir, ich habe ja in meinem eigenen Spezialgebiet Antibiotika an Leitlinien 2-mal mitgeschrieben. Die waren völlig sinnlos, diese Arbeit. Dann muss einfach wirklich der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, wo er sagt, solche Technologien zu fördern, das darf es einfach nicht sein. Ja, und das hat man ja zum Beispiel bei den Autos gesehen. Ja? Man darf ja nicht vergessen, Ingolstadt, voll verzinkte Karosserie, ja, da waren wir wirklich vorne dran. Aber was ist die Konsequenz? Heute ist ein 10 Jahre altes Auto in der Regel nicht verrostet. In meiner Jugend, mein Käfer, der ist an jeder Ecke durchgerostet. Also ich sage mal so, es gibt wirklich ganz viele Dinge und man muss natürlich, sagen wir mal so, da funktioniert natürlich dann die simple Wachstumstheorie, dass einfach von allem mehr und schneller was wieder verbraucht werden muss, nicht mehr. Ja, man muss dann schon gesellschaftlich umdenken. Aber Ja, das traue ich mir jetzt auch fast nicht sagen. Also da geht es dann schon in einen Bereich, wo man den Begriff Suffizienz, also Verzicht und so weiter, wieder in den Mund nehmen muss. Und ich kann nur sagen, der Vordenker der Suffizienz, der Nico Pech, war jetzt dreimal in Ingolstadt. Und in der Stadt Boomtown, Fortschritt, Wachstum, mussten jedes Mal Leute abgewiesen werden, weil der Saal zu klein war. Also hier wird sich in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen auch was tun. Und ich kann es nur, heute habe ich sie nicht an, sagen, ich habe mir aus, weil eigentlich wollte meine Frau Schuhe kaufen, aber sie hat irgendwie die passenden nicht gefunden und dann gab es wirklich handgemachte Schuhe in diesem Geschäft. Es ist 20 Jahre her, zweimal gesohlt, aber die Schuhe sind wunderbar und ich liebe sie über alles. Natürlich wird jeder Schuhhändler, der jetzt hier Schuhe verkauft, mich verteufeln, aber in diese Diskussion werden wir uns begeben müssen, dass Wertigkeit einfach Erhalt von Ressourcen eine wichtige Maßnahme ist, die wir begreifen müssen.
Gleich dazu noch gerne auch gleich.
Ja, also ich wollte an einen Punkt noch was hinzufügen und zwar, ich gebe Herrn Ebner völlig recht, wenn wir über Suffizienz sprechen und auch überdenken von unseren Lebensmodellen und durchaus auch den Aspekt Verzicht nicht mit vernachlässigt. Aber was mir ganz wichtig ist, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit auch wieder eine positivere Einstellung zur Technologie Positionen erreichen. Weil die Skepsis, die also oftmals zu spüren ist mit neuen Anlagen, neuen Standorten, ist vorhin hier angeklungen. Das ist etwas, was dem nicht unbedingt entgegenstehen muss, sondern wir müssen, denke ich, wieder verstehen, der Herr Landrat hat es auch gesagt, dass unser Wohlstand auf Technologieführerschaft zurückzuführen ist. Deutschland war immer ein Land, in dem eine positive Einstellung zu neuer Technik vorgeherrscht hat und das müssen wir wieder ein Stück weit, meine ich, zurückgewinnen.
Noch dazu?
Ja, zum Thema Verzicht. Langfristig genutzte Produkte ist tatsächlich einer der zentralen Elemente einer auch sinnvollen Ressourcenwirtschaft. Und was wir als Entsorger heute erleben im täglichen Geschäft, das lässt uns schon manchmal fragen, ob das alles noch gut zusammenpasst. Ja, haben wir vor vielen Jahren noch Sperrmüll entsorgt, das war überwiegend aus Holz und aus Metall. So haben wir heute häufig Elektronikkomponenten in diesen alten Möbeln drin, die wir mit entsorgen müssen. Und plötzlich wird das zum Elektronikschrott und die klassischen Entsorgungswege sind nicht mehr geeignet. Oder wenn Sie an die vielen neuen Textilien denken, diese smarten Textilien, nanobeschichtete Textilien. Textilrecycling bestand früher darin, dass man diese Baumwollprodukte, diese Faserprodukte aufbereitet hat oder wenigstens in Drittmärkte zur weiteren Nutzung gegeben hat. Was passiert denn mit diesen Kunststofffasertextilien in den nächsten Jahren? Mit den mit Drähten durchwobenen smarten Textilien? Wir benutzen die Produkte, wir kaufen sie sehr schnell, wir haben eine enorme Schlagzahl bei diesen neuen Produkten, aber haben uns über die Entsorgung, die da auf uns zukommt, noch keine Gedanken gemacht. Und im Baubereich abschließend gesagt, sieht es auch nicht viel anders aus. So schön energiesparende Häuser sind und all diese neuen Möglichkeiten, aber es werden Baustoffe verarbeitet, deren späteres Recycling heute noch nicht ansatzweise sowohl technisch, vor allen Dingen aber auch nicht wirtschaftlich geklärt ist. Also wir holen uns die Probleme der Zukunft im Abfallbereich, die holen wir uns heute schon wieder rein. Und da müssen wir immer auch mit dran denken, wenn wir heute über neue Projekte und eine Vernetzung von all diesen Themen nachdenken. Die Abfallwirtschaft müssen wir stärker in den Fokus nehmen. Bei der Wahl unserer Produkte und auch bei unserem Einkaufsverhalten.
Das heißt schon, wenn es losgeht, also wenn wir einkaufen, wenn wir darüber nachdenken, was wir in Zukunft machen, sollte irgendwann die Entsorgung auch eine Rolle spielen. Ist natürlich menschlich gut verständlich, weil es halt für uns dann in der Zukunft liegt und das ist ein Problem, das darf dann mein Ich in der Zukunft irgendwann lösen. Abschließende Frage noch zu dem Thema, da möchte ich auch in ein anderes Themenfeld noch einsteigen. Wird ein Entsorger eigentlich nervös, wenn er mitbekommt, dass es immer mehr verpackungsfreie Läden gibt? Das heißt, Einkaufsmöglichkeiten, wo ich komplett ohne Verpackung auskommen soll. Meinen Sie, das wäre was in der Zukunft sich durchsetzt oder wird das immer eine Nische bleiben?
Also nervös, glaube ich, muss ein Entsorger nicht werden bei den vielen Stoffströmen, die wir als Entsorger ohnehin erfassen und behandeln. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Im Gegenteil, wir würden solche Dinge auch durchaus fördern, weil sie immer auch einen Nebeneffekt haben, dass wir vielleicht andere sortenreine, bessere Verpackungsabfälle bekommen. Und wenn Herr Ebner zum Beispiel vorhin gesagt hat, Kaffeebecher freies Ingolstadt, das würden wir sofort mitgehen, weil der klassische Abfallwirtschaftler sagt, das ist ohnehin nicht wirklich recycelbar. Es wird zwar vielleicht noch erfasst, aber wirklich recycelbar ist das nicht. Und als Abfallwirtschaftler ist für mich das Kriterium nicht, ob ich Abfall produziere, sondern ob ich diesen Abfall denn auch tatsächlich recyceln kann. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Abfall per se muss nichts Schlechtes sein, wenn ich den danach wieder in den Kreislauf zurückführe. Aber ein Kaffeebecher, das ist das Problem dieser beschichteten Materialien, tut das in aller Regel nicht. Und deswegen muss man solche Projekte auch als Entsorger unterstützen.
Die Frage ist natürlich auch, ist es nicht auch vielleicht einmal wieder Zeit, einen Schritt zurückzugehen und sich zu einer vernünftigen Tasse Kaffee auch mal an den Tisch zu setzen und den Kaffeegenuss auch wirklich zu zelebrieren, weil wir da wirklich ein tolles Produkt haben, das wir auch genießen sollten und das im Gehen schnell in sich reinschütten, ob das immer der Wahrheit letzter Schluss sein muss, das muss, glaube ich, auch jeder für sich mal entscheiden dürfen. Bevor wir jetzt gleich zu Ihnen kommen, meine Damen und Herren, möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der mir noch wichtig ist, weil wir so ein spannendes Vorgespräch hatten. Herr Wolf und Herr Dr. Ebner, ich würde Sie da gerne noch mit einbinden wollen, ist nämlich das Thema Ressourcen. Und da muss man nochmal auf das Thema Wasser zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Sie haben alle den letzten Sommer mitbekommen. Es war dann schnell die Rede vom Dürresommer und von den Auswirkungen, die wir schon alle zu erleben haben. Und jetzt war ja vor ein paar Tagen durchaus schönes Wetter. Mittlerweile haben wir es wieder zapfig kalt, würde ich sagen. Und ich habe vorhin die These aufgestellt, naja, dann werden wir dieses Jahr wohl keinen Dürresommer bekommen und es ist alles wieder in einer guten Richtung. Herr Wolf, wie schaut es denn aus? Sie haben sich ja mit dem Thema Grund- und Trinkwasser intensiv beschäftigt und sind da immer am Puls der Zeit. Wie ist es denn aktuell?
Ja, ich habe Ihnen natürlich widersprochen, dass es so aussieht, als würde es genügend regnen. Bei mir ist es so, dass ich hoffe, dass es in der kommenden Woche zumindest so viel regnet, dass die Früchte, die wir jetzt draußen haben, einigermaßen gedeihen, dass der Wald aufholen kann, weil wir schon wissen, dass die Bäume kurz vorm Vertrocknen sind. Und ich habe zum Beispiel jetzt beim Maibaumaufstellen wieder mitbekommen, dass manche eben das Loch ausgehoben haben, um den Maibaum reinzustellen und die gesagt haben, nach einer Schaufeltiefe war es knochentrocken und wir kamen nicht mehr in den Boden rein. Und ich hatte auch verfolgt, wie es sich über den Winter entwickelt hat. Wir hatten sehr viele Niederschläge. Ich kann das auch immer an meinem Gartenteich beobachten und der war sehr gut gefüllt im Frühjahr. Und dennoch stelle ich fest, wir hatten natürlich eine kühle Situation bis heute im Grunde, also nahe am Bodenfrost immer, eine windige Situation und eine Austrocknung par excellence. Also ich rechne in der Tat wieder mit einem trockenen Sommer. Und das wird zum Teil auch überdeckt. Wir haben viele Schneefälle gehabt. Und da sagen natürlich viele, ja, wo ist jetzt der Klimawandel? Und es ist ja nach wie vor Schnee da und es ist Wasser da. Aber dass wir ab Februar im Grunde sulzenden Schnee hatten, zwar 7 Meter hoch und der liegt jetzt noch. Und jetzt hat es auch natürlich manchmal in der Nacht noch erst 2 Grad plus und der Schnee kann immer noch liegen. Das verfälscht ein bisschen die Situation nach meiner Einschätzung. Also ich stelle mich eigentlich gedanklich auf einen knochentrockenen Sommer ein. Und jetzt müssen wir mal schauen, was aus unseren Wäldern wird. Da geht es ja gerade am Preismarkt auch rauf und runter und spannende Zeiten.
Ein Thema, das ich gerne weitergebe zum Herrn Dr. Ebner, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass diese Veranstaltung eine der letzten ist, die er überhaupt besuchen kann, weil er nämlich eine unglaubliche Herkulesaufgabe vor sich hat. Denn wie ich mitbekommen habe, möchten Sie 1 Million Bäume pflanzen. Da müssen Sie uns mehr dazu erzählen, wie das funktioniert und was Sie da genau vorhaben.
Also die 1 Million Bäume muss ich nicht selber pflanzen. Dafür gibt es wirklich viele Mitarbeiter des städtischen Forstamtes und wir werden auch noch andere Leute anheuern. Nein, also ich denke, der Herr Oberbürgermeister Dr. Lösl hat hier ein Thema aufgegriffen, um einfach als Kommune, die nun mal im innerstädtischen Bereich verdichtet und deswegen immer wieder mal schöne Obstgärten und so weiter diesem Zwang, Wohnraum zu schaffen, zum Opfer fallen, eben ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Und die Stadt Ingolstadt, weiß man vielleicht nicht so überall, hat ca. 1800 Hektar Waldbesitz jetzt schon Und wobei große Teile davon nicht auf dem Stadtgebiet liegen, das muss man auch sagen. Aber ich denke, eine Großstadt ist halt verpflichtet, sich diesem Thema zu widmen, weil wir sind die Hauptverbraucher von Sauerstoff, wir sind die Hauptemittenten von Feinstaub und von Stickoxiden, und die natürliche Ressource, die sowas heilt, sind nun mal Bäume, und wir versuchen jetzt halt alle die Grundstücke, die schon in unserem Besitz sind oder die wir noch erwerben können, die eben gerade als Abrundung an bestehenden Flächen zur Verfügung stehen, mit Bäumen zu bepflanzen. Und das ist ja heute auch nicht mehr so einfach. Ja. Jeder, der älter ist, erinnert sich noch an das 50-Pfennig-Stück. Das waren die Frauen, die nach dem Krieg die Fichte gepflanzt haben, ja, weil einfach schnell nachwachsendes Holz das Entscheidende war. Heute sieht man das natürlich ganz anders. Man muss Baumsorten finden, die dem sich veränderten Klima sich anpassen. Da hat man auch noch keine ganz große Lösung. Wir haben ja gerade in unseren Auwäldern übrigens, Sie haben vorher gesagt, Albmühltal, es gibt noch was ganz Näheres, das ist der Auwald. Ja, wollte nur hier nochmal bringen. Aber der Auwald hat ja große Schäden entwickelt. Die Ulme ist völlig verschwunden. Das Eschentriebsterben wird in den nächsten 10 Jahren 90% der Eschen, die im Auwald sind, ja. Also man muss auch bei den Bäumen, die man dann pflanzt, viele Gedanken machen. Und ich sage mal so, es ist auf eine Generation ausgelegt, und es hört sich jetzt viel an, aber es wäre sogar noch nach oben steigerungsfähig, weil 1 Million ist nicht genug.
Respekt hätte ich so nicht erwartet, aber gut, ein tolles Projekt, das da vorangetrieben wird. Und vielen Dank auch für die Erklärung, die natürlich darauf jetzt folgte. Gerne gleich dazu.
Ja, ich hätte eine Frage an den Herrn Ebner als Umweltpolitiker und bei der richtigen Partei. Also wir als GSB haben ja in den letzten Monaten auch einiges an Infrastrukturprojekten gehabt und haben natürlich auch gern und bereitwillig da die Ausgleichsmaßnahmen mit vorgenommen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass man vielleicht der ganzen Sache noch etwas mehr dienlich sein könnte, wenn man etwas nicht so kleinteilig die Regelungen vorgeben würde, sondern dass man größere Projekte auch dann mit unterstützen könnte. Also größere Flächen zusammenhängender vielleicht ausweisen könnte und dass sich Firmen dann an so einem Projekt direkter beteiligen.
Also der ehemalige Umweltminister Marcel Huber, der vor ein paar Tagen hier saß, das war ja eines seiner Spezialthemen, und Sie haben natürlich vollkommen recht, neben dem lokalen Ausgleich muss es auch Projekte geben, die größere Dimensionen haben, und ich sage mal, jeder Baum, der jetzt im Landkreis Eichstätt oder in Pfaffenhofen oder in Neuburg gepflanzt wird, Neuburg zum Beispiel ist ja ein Landkreis mit ganz niedrigem Baumbestand, ja, tut auch der Stadt gut. Also hier muss man wirklich über den städtischen Kirchturm hinaus denken, und das Entscheidende ist, dass wir wieder Vernetzung schaffen. Ja, also diese Strukturen, diese Ausgleichsflächen, ich gehe jetzt nochmal auf das Thema, das ja hier auch schon mehrfach besprochen wurde, ist das Artensterben ein. Natürlich bin ich jemand, der möchte, dass möglichst wenig Pestizide eingesetzt werden. Ja. Aber die harte Wahrheit ist, das Artensterben ist vor allem die Folge der Entstrukturierung der Landschaft. Also die Landschaftselemente, die Brücken, ich meine, das mag sich für den einen oder anderen jetzt ganz verrückt anhören, aber die Staatsstraße zum Beispiel zwischen Ingolstadt und Neuburg, die jetzt dann gebaut werden soll, die bräuchte dringend eine Wildbrücke. Man könnte dann von den Donauauen in Höhe des Hohenlohenberges, das ist die höchste Erhebung in Ingolstadt, landwirtschaftlich wunderbar einen Anschluss an die Wälder in der Nähe von Eichstätt und somit in den Bereich Albmühltal finden. Das sind wirklich die zentralen Dinge, und das wären Ausgleichsmaßnahmen, die wirklich substanziell was bringen würden.
Noch kurz dazu, weil ich jetzt wirklich gerne auch das Publikum zum Finale noch mit einbeziehen möchte.
Ganz, ganz kurz, weil da sind wir wirklich ganz auf einer Wellenlänge. Wir als GSB prüfen jetzt gerade momentan auch, ob man nicht auf den Deponiestandorten, wir haben ja auch die DK3 Deponiestandorte in Bayern in unserer Verantwortung, ob man da nicht mit einem Programm, mit einer Maßnahme hier einen größeren Beitrag auch zur Artenvielfalt auch leisten können. Also da sind wir wirklich ganz eng beieinander.
Gerne, Herr Wolf.
Ich würde da gerne noch einen Zusatz bringen, weil ich wieder was gelernt habe in den vergangenen Wochen. mit dem Artenschutz. Wir haben ja einen halben Landkreis, der ist von Tallagen durchzogen, von Büschen, von Feldrainen, von Ranken. Und ich habe gedacht, gesünder, wie es bei uns geht, keine großen Flächen, wie wir das in Ostdeutschland haben, gesünder kann eine Landschaft gar nicht sein, wie es bei uns ist. Und ich habe dazugelernt, leider ist das alles Ware aus dem Baumarkt und aus Baumschulen. Und es gibt keine Vernetzung für Insekten. Es ist wunderbar für Vögel. Und die Vögel fressen die gesamten Insekten auf, weil sie natürlich auch Hunger haben, das ist klar. Und wir haben ein Artensterben ohnegleichen in diesen scheinbar wunderbaren grünen Landschaften in den Flusstallagen. Und wir haben festgestellt und haben gemeinsam gelernt, wir müssen blühende Pflanzen, Wiesen, Kräuter vernetzen miteinander, damit wir einen Lebensraum für Kleintierarten wiederherstellen. Und das haben wir komplett aus dem Auge verloren. Jetzt bin ich in der Landwirtschaft groß geworden und habe gedacht, ich kenne mich in der Szene aus. Und jetzt stelle ich fest, wir haben ein Artensterben ohnegleichen bei uns im Landkreis Pfaffenhofen. Und ich habe gesagt, wir brauchen einen Aufbruch wieder in neue Regionen. Und der Fachmann hat gesagt, der Klimawandel ist ein Problem, aber das Artenproblem ist ein noch größeres Problem. Und das hat uns sehr beeindruckt.
Jetzt muss ich was dazu sagen. Sehr gerne.
Aber Herr Landrat, Sie haben die Steilvorlage uns gegeben. Also wenn Sie auf den Stand des Umweltamtes, des Umweltreferates und des Gebäudemanagements der Stadt Ingolstadt kommen, da ist unser Herzensprojekt Animal Added Design, gefördert vom Bayerischen Umweltministerium, an dem Lehrstuhl für Stadtökologie der Universität, der Technischen Hochschule Weihenstephan. Und das ist genau das Thema. Der Begriff ist auch wirklich jetzt inzwischen nicht mehr ganz so unbekannt, wo eben genau das versucht wird, was Sie gesagt haben, dass man eben Kulturlandschaft, auch urbane Landschaft und Fauna und Flora und eben auch den Vogel und auch das Insekt und auch das Reptil miteinander verbindet. Also die ersten Spuren sind hier in Ingolstadt schon geschrieben und freut mich, dass Sie das angesprochen haben.
Ich sehe schon, jetzt kommt so richtig Schwung rein in die Diskussionsrunde, obwohl wir jetzt eigentlich schon zum Finale kommen. Und man lernt vor allem eines, alle, die hier auf dem Podium sind, sind wirklich interessiert an dem Thema, kennen sich aus und wollen was bewegen. Und wir könnten jetzt, glaube ich, noch sehr, sehr lange weiter miteinander sprechen. Vielleicht tun wir das auch gleich nebenan noch, dann eben im Gespräch miteinander. Ich möchte es aber nicht versäumen, wenn Sie denn nun mögen, heute nochmal unsere Experten auch anzusprechen hier auf dem Podium. Also wenn Sie eine Frage haben zum Thema Abfallwirtschaft, Recycling, Ressourcen oder generell zum Thema Umwelt, bitteschön, dann haben Sie jetzt nochmal die Gelegenheit. Hier wären nochmal die Leute da, die dafür auch dann im wahren Leben, im Alltag Verantwortung tragen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie sich jetzt gerne melden, dann würde ich zu Ihnen kommen, direkt mit dem Mikrofon, wenn Sie möchten. Der Herr Schaus höchstpersönlich meldet sich, also dann machen wir gerne damit den Anfang, bitteschön.
Herr Dr. Ebner, Sie haben mit Ihrem Föhn natürlich Glück gehabt und ich gönne Ihnen auch das, dass Ihr Föhn wieder gerichtet wurde. Aber das wirkliche Problem dabei ist doch, dass erst einmal bei Verzicht Angst entsteht. Während man da sagen müsste, ich schaue, dass ich kleine Firmen wieder herbringe, die mir den Föhn richten. Und da dafür brauche ich die gesetzlichen, brauche ich die politischen Voraussetzungen. Und für einen kleinen Handwerker heute anzufangen, die Möglichkeit zu schaffen, einen Föhn zu richten, das ist schier unmöglich, weil er durch den ganzen Wust von Anträgen und von Vorschriften gar nicht durchkommt. Das heißt also, wenn ich sowas machen möchte, dann kann ich nicht bloß sagen, ich gehe jetzt da hin und lasse mir das richten, sondern dann müsste ich weitergehen und muss sagen, ich schaffe das. Ich gebe den Leuten die Möglichkeit, so eine Geschäfte aufzubauen. Damit bringe ich auch die Leute unter, die bei der Massenproduktion wegfallen. Weil wenn ich permanent, Sie werden das selber wissen, wenn Sie Schuhe kaufen und Sie suchen einen Schuster, wo gehen Sie hin? Bis fünfmal suchen, gehen Sie ins Internet. Weil Sie ihn da kriegen. Aber Sie haben keinen kleinen Laden mehr da. Ich bin Hutträger. Sie kriegen innerhalb im Umkreis von 50 Kilometern keinen Hut. Ich muss nach Regensburg fahren, damit ich einen Hut kaufen kann. Das sind so Sachen, die einfach nicht gehen und die politisch regelbar werden.
Und der Herr Schaus hat Mut zum Hut. Insofern ist es gut. Was können wir ihm entgegnen? Darf es die kleinen Fabrikanten bzw. die kleinen Reparateure noch geben?
Mein, da spricht jetzt natürlich mein ganzes Leben an. Ich bin Sohn einer Hutmacherin. Meine Mama war Innungsmeisterin und ich bin in der Werkstatt aufgewachsen mit 3 Gesellinnen und 3 Lehrlingen. Ja, ich habe alles miterlebt, den Niedergang des Hutes. Ja, genauso ist es, wie Sie sagen, aber ich darf da nochmal Nico Pech zitieren. Der sagt halt, wir sollen insgesamt auf Arbeitszeit verzichten. Wir sollen auch auf Einkommen verzichten und wir sollen diese Dinge, die Sie gerade geschildert haben, in nachbarschaftlichen Beziehungen regeln. Gleiche Lebensqualität, ja, aber es hat halt nicht jeder selber seine Werkstatt, es hat jeder nicht selber seinen Motor, seinen Rasen oder seine Kreissäge oder sonst was, ja, und darüber sollte man halt nachdenken, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, man muss sowas 1:1 überdenken, aber ich denke, Dinge, also zum Beispiel meine Wohnung besteht nur aus Möbeln, die schon jemand anderem gedient haben, die ich zum Teil selber wieder in Ordnung gebracht habe, zu selber mit Hilfe von Fachleuten. Und ich fühle mich darin wohl. Ich sage das mal ganz ehrlich, IKEA hätte, wenn es nach mir ging, diesen wirtschaftlichen Erfolg nicht. Ob das für die Gesamtgesellschaft unbedingt ein Modell ist, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich glaube, man muss einfach darüber nachdenken, wie wertig Waren sind. Und mir geht es darum, dass natürlich alle Menschen in diesem Produktionsprozess ein gutes Einkommen haben, ein zuverlässiges Einkommen haben, gleichzeitig aber die Ressourcen dieser Welt schonen, so weit wie irgend möglich.
Gerne gleich dazu.
Ja, ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, auch zu diesen Reparaturwerkstätten und so. Das ist natürlich eine gute Sache für Dinge, die nicht recycelbar sind und die aus der Vergangenheit kommen. Aber es ist für mich ein Stück Romantik. Für mich ist das Stichwort Recycling. Also wenn der Fernseher kaputt ist, dann muss man ihn voll recyceln können. Und wenn jemand sagt, Recyceln ist teurer als reparieren, dann muss er ihn reparieren lassen und dann ist es auch wieder wirtschaftlich. Aber im Grunde muss eine kaputte Ware komplett wiederherstellbar sein. Und das wäre der richtige Weg. Und der richtige Weg ist, was sich am besten rechnet. Entweder Reparatur oder Recycling. Aber die Umwelt belasten, das geht nicht.
Haben Sie noch Fragen? Dann würde ich die gerne noch zulassen. Sehr gerne. Komm gleich zu Ihnen rüber.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Dr. Ebner im Bereich Abfallvermeidung und an den Herrn Meissner für die Abfallwirtschaft. Wenn Sie die erweiterte Herstellerverantwortung mit in Betracht ziehen, sehen Sie das eher als Chance oder als Risiko für die beiden Bereiche?
Naja, das ist schon beides. Die Herstellerverantwortung ist erstmal per se etwas völlig Richtiges und auch in der deutschen, ich sag mal, Abfallgesetzgebung im Kreislaufwirtschaftsgesetz ja eingeführt. Die Frage ist natürlich immer, mit welchen Regeln wird das dann umgesetzt und ist es eine tatsächliche Verantwortung oder nur eine Scheinverantwortung? Also nehmen die Hersteller tatsächlich die Verantwortung wahr und nehmen Produkte zurück, um sie zu recyceln, oder ist es letztlich nur eine gesetzliche Vorgabe, die man dann, ich sag mal, mit vielleicht nicht ganz so transparenten Maßnahmen umsetzt. Ich glaube aber, dass der Ansatz, dass für das Produkt eine Verantwortung zu übernehmen ist, die müssen wir in Zukunft noch viel, viel stärker weiterdenken. Und das darf durchaus auch über neue Modelle von Pfandpflichten oder von Rücknahmepflichten einhergehen, wenn der Recyclingprozess, der sich dann anschließt, auch klar definiert ist. So, und ich glaube schon, dass wir gerade bei neuen Produkten durchaus die Hersteller mit in Verantwortung nehmen. Denn da werden ja schon wieder die Probleme der nächsten Generation erzeugt, wenn wir das heute nicht tun. Und ich glaube, die Frage ist berechtigt und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Ja, aber wir sehen, ich muss nochmal auf das Thema Pfandpflicht kommen, wir sehen, dass es bei nur einer Handvoll Getränkekonzernen weltweit nicht möglich ist, eine Pfandpflicht für PET-Flaschen einzuführen. Und das zeigt schon, vor welchen enormen Herausforderungen so eine Produktverantwortung steht. Aber wir sollten sie beginnen und da haben wir in Deutschland durchaus Möglichkeiten, hier auch zu zeigen, wie sowas organisiert werden kann. Und Abfallwirtschaft heißt ja vor allen Dingen immer, Material einzusammeln, zu behandeln, zu recyceln, das erzeugt Kosten. Und insofern kann man das durchaus in einer Region, man kann das in Bayern, man kann das in Deutschland durchaus mal entwickeln. um zu sehen, was kostet denn das eigentlich und kann man das in anderen Ländern auch etablieren. Also ich halte das für absolut wichtig.
Mir hat es schon gewundert, dass der Herr Meissner das nicht aufgehört hat, weil sein Seniorchef, der Herr Professor Büchel, hat ja zu dem Thema Langlebigkeit eine ganz spezielle Vorstellung. Er sagt, wir werden in Zukunft ganz viele Dinge vom Auto über die Waschmaschine, über den Fernseher, der wird nicht mehr unser Eigentum sein, sondern den werden wir irgendwo mieten, leasen oder wie man das System auch nennt. Und dann hat der Hersteller natürlich ganz andere Interessen. Der ist natürlich im höchsten Maße an Langlebigkeit interessiert. Ja, also den Gedanken spielt jemand, der sich da intensiv mit dem Ganzen beschäftigt und wo dann vielleicht eben auch weniger Müll abfällt. Aber zu dem, was Sie eigentlich gefragt haben, die Verantwortlichkeit des eigentlichen Produzenten, weil wir haben ja gerade die große Diskussion auf dem Subunternehmermarkt für die Paketdienste, wo eben die Verantwortung des eigentlichen Unternehmers für seinen Subunternehmer weitergegeben werden soll. Und für mich unverständlich weigert sich die Politik, das, was im Baugewerbe inzwischen Standard ist, auf diesen Bereich zu übertragen. Und deswegen sehe ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dass derjenige, der wirklich das Produkt erzeugt, eine weitgehende Verantwortung dafür übernimmt, was mit dieser Verpackung, mit dem Produkt an sich irgendwann passiert. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt schon sehr lange im politischen Geschäft und es gibt viele Verordnungen, Gesetze, wo drüber steht, die Sonne soll scheinen, aber es führt eigentlich dazu, dass es dauernd regnet, was wir uns ja gerade wünschen. Also ich sage mal so, die Überschrift von Gesetzen führt nicht immer dazu, dass das, was der Laie meint, was erreicht werden sollte, mit einem Gesetz auch erreicht werden soll. Deswegen, wenn man solche Verordnungen oder Gesetze erlässt, dann muss man sie wirklich ganz ehrlich und mit möglichst unabhängigen Leuten gestalten und man muss sie, gerade gestern war ich noch bei der Diskussion, wo es über Biogas ging, dann muss man sie auch in vernünftigen Zeiten nachsteuern. Also sobald man merkt, mein gelber Sack, braucht man nicht drüber reden, ja, das ist ein System, das vielleicht mal ganz gut gedacht war, aber uns heute eigentlich mehr Kummer bereitet wie Freude. Ja. Und so es ist auch bei solchen Regelungen, man muss einfach nach ein paar Jahren schauen, hat sich das, was die Juristen und die Verwaltungsleute hier formuliert haben, hat das wirklich den Effekt gebracht, den man sich gewünscht hat und dann muss der Gesetzgeber nachsteuern. Aber insgesamt halte ich das natürlich für vollkommen richtig, dass derjenige, der was erzeugt, möglichst lange Verantwortung für das Produkt hat, das er in die Welt setzt.
Final noch dazu, Herr Landrat.
Ja, im Grunde hat das, was der Herr Dr. Ebner gesagt hat, zeigt, das Leben ist kompliziert und die Abfallwirtschaft sowieso. Also wir wollen alle plastikfrei sein. Ich will mal sagen, ich lese jetzt, dass biologische Kunststoffe länger halten als nicht biologische Kunststoffe. Und dass ich vielfach gebeten werde, diese Kunststoffe nicht zu verwenden. Also das Stichwort ist Kunststoff. Es ist ein Stoff, der künstlich hergestellt wird. Und jetzt ist die Frage, wie ist es denn mit dem Plastik? Was kann wie recycelt werden? Wir haben hier einen ungeheuren Informationsbedarf. Wir werden jetzt vom Landratsamt eine Kampagne machen. Wie sieht es denn aus mit Plastik, mit Verpackungen generell? Was ist im gelben Sack drin, was gerade angesprochen worden ist? Wo geht das hin? Und was kann wieder zurückgeführt werden in den Produktionsprozess? Was belastet die Umwelt, was nicht? Das ist so ein Feld, ich könnte da als Laie auch keine Aussagen machen heute, aber das zeigt, dass wir zwar alle sagen, wir wollen plastikfrei sein, aber haben keine Vorstellung, was das bedeutet.
Und ich glaube, da kommt auch ganz viel auf uns zu und ich bin Gott sei Dank jetzt auch als ebenfalls Laie doch ganz guter Dinge, dass es Menschen in unserem Land und in unserer Region 10 gibt, die sich intensiv damit auseinandersetzen, Experten, die uns den Weg weisen und ich glaube, dass dieses Thema, wie viele Themen an diesen Tagen hier bei der Umwelt konkret, uns alle in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen werden. Meine Damen und Herren, meine Aufgabe ist es jetzt, die Uhr ein bisschen im Blick zu behalten. Wir sind jetzt gut über eine Stunde drüber und deswegen würde ich diese Runde jetzt langsam aber sicher zum Ende kommen lassen. Nicht ohne nochmal den Herrn Landrat zu fragen, nachdem wir jetzt die vierte Runde erlebt haben und intensive Diskussionen.